Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast Tino, bin niedergelassener Hausarzt in Wiesbaden.
Und ich bin Marc Hahnfeld, Allgemeinmediziner und Hausarzt in einer Einzelpraxis in Bremervörde. Unser Thema heute, alle Jahre wieder, der Impfmarathon in den Praxen.
Ja, hi Marc, hi Tino.
Hallo ihr zwei.
Moin.
Ja, wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie wir mit den Impfungen, die jetzt jedes Jahr im Herbst ja in den Praxen anstehen, umgehen, wie wir das Ganze managen. Denn in diesem Jahr haben sich ein paar mehr STIKO-Empfehlungen ergeben. Es sind ein paar mehr Impfungen, die wir verabreichen müssen diesen Herbst. Und da geht jede Praxis ein bisschen anders mit um. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Tino, erzähl doch mal, was gibt's denn da so ganz grob Neues jetzt für Impfungen, die wir jetzt im Moment verabreichen?
Naja, so wahnsinnig viel Neues ist es nicht. Es sind ein paar Einzelheiten, die in die Praxen kommen. Also wir haben einmal die STIKO-Empfehlung, die ihre Impfempfehlung zur Influenza-Impfung angepasst hat, die aber lustigerweise erst nächstes Jahr greifen. Das verwirrt den einen oder anderen. Also für diese Saison gelten noch die alten Empfehlungen. Und dann haben wir natürlich die Corona-Impfung, die jetzt mit neuen Varianten bestückt kommt. Wir hatten jetzt angefangen die Impfsaison mit einer etwas älteren Variante. Jetzt im November kommt die neue Variante aus, die wir morgen auch in den Arztpraxen bestellen können. Und dann haben wir im Laufe des Jahres eine neue Empfehlung zu den Pneumokokkenimpfungen. Die RSV-Impfung, die dieses Jahr für die Kinder gestartet ist, wird jetzt im Herbst auch für die Erwachsenen starten. Und dann haben wir ja noch die Monkeypox, die Affenpockenimpfung, die jetzt auch in die Praxen kommen werden.
Marc, impft ihr schon richtig? Seid ihr schon richtig dabei?
Ja, absolut. Die Anfragen kommen oft relativ früh, da soll man sich eigentlich auch darüber freuen, ne, dass die Leute im September schon fragen, da werden die Impfungen ja auch ausgeliefert. Ich sage dann immer, dass das nicht der allerbeste Zeitpunkt ist und da muss man auch drüber sprechen, wenn man beispielsweise hier in Norddeutschland überlegt, dann ist es ja so, dass die Grippewelle dann meistens so hier im Januar, Februar ankommt. Ihr seid ja einen ganz kleinen Tick früher dran immer, weil ihr etwas südlicher seid und man kann ja davon ausgehen, dass der Grippeschutz ja prinzipiell vom Grundsatz her 3 Monate ungefähr am besten wirkt. Es ist ja nicht so, dass es von 100 auf 0 dann geht, aber 3 Monate hat es die beste Wirkung. Und dann sage ich immer, bitte lassen Sie uns noch bis Oktober, November warten, bis nach den Herbstferien. Und dann haben wir meistens so einen Impfmarathon gemacht, diesmal noch mit Covid zusammen. Und da muss man vielleicht auch mal drüber sprechen, ob man da nochmal eine Anpassung macht vom Zeitpunkt her, weil diese Covid-Wellen und Grippewellen eben nicht ganz synchron kommen.
Ja, aber die Covid-Impfung ist ja, die Covid-Wellen waren jetzt das ganze Jahr über relativ aktiv. Über den Sommer hatten wir ja mehrere kleine Wellen. Und die letzten 2 Jahre hatten wir im Herbst vor allen Dingen die Corona-Welle bis kurz vor Weihnachten. So dass ich meinen Patienten eher empfohlen habe, mit Corona zu starten. Und Influenza, das fährt jetzt langsam hoch bei uns in den Praxen. Da haben wir ja Zeit. Das fängt in der Regel der Fälle so Ende Dezember bis Ende Januar beginnt das hier bei uns so in der Regel der Fälle.
Mhm. Ja, wir haben auch jetzt schon begonnen, feste Zeitslots bereitzustellen im Labor bei uns, wo also eine unserer MFAs dann täglich zwischen, ich glaube so zwischen 11 und 1 quasi eine Impfsprechstunde durchführt, beziehungsweise da dann impft. Hauptsächlich sind das Covid- und Influenza-Impfungen, die man dann gut parallel verabreichen kann. Bei uns ist die Nachfrage nach Pneumokokken-Impfungen und RSV-Impfungen auch da. Ja, das ist was jetzt ja auch langsam in die Infektsaison hinein, auch in den Medien natürlich ein bisschen forcierter und offensiver auch angesprochen wird. Und dann steigt auch automatisch die Nachfrage Ja, so dass wir also im Moment auch ein bisschen damit zu kämpfen haben, dass wir in Hessen die RSV-Impfung noch nicht abrechnen können. Das heißt, die muss noch auf Privatrezept rezeptiert werden und der Impfstoff ist da relativ teuer. Der kostet 215 Euro knapp, die beiden Impfstoffe, die es da gibt. Das können wir also im Moment nur auf Privatrechnung verabreichen. Patienten können sich da zwar von den Kassen wieder erstatten lassen, aber das ist noch so ein bisschen doof im Moment, ja.
Das ist ja dieses Jahr tatsächlich mehrfach vorgekommen, dass die Impfvereinbarungen der Länder noch nicht gegriffen haben und wir erst die Corona-Impfungen privat anbieten mussten, jetzt die RSV-Impfung privat anbieten müssen. Mpox ist, wird jetzt in Hessen zumindest gerade mit der Corona-Impfung wurde gerade veröffentlicht. Also es ist tatsächlich so, dass diese Vielfalt an Impfungen auch da die Vertragspartner etwas überfordert. Die kommen da kaum mit der Ausgestaltung der Impfverträge nach.
Und ich glaube auch, wenn wir das beachten, was in der Praxis passiert, dass sehr häufig in der Presse schon steht, dass die Impfung zur Verfügung steht, dann muss man halt immer erklären, na gut, der Impfstoff muss erst zugelassen werden, dann brauchen wir die STIKO-Empfehlung. Oft ist dann ja der Zeitpunkt gekommen, wo die Presse oder auch die Medien anfangen, das ja, in die Öffentlichkeit zu streuen. Und dann kommt ja noch die Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses. Und dann kommt der Nicht-Einwand des Bundesgesundheitsministeriums. Dann kommt die Veröffentlichung der Schutzimpfungsrichtlinie. Und dann kommt ja erst die regionale Impfvereinbarung, wo, wie ich gerade schon im Vorgespräch sagte, entschieden wird, irgendwie 12,98 Euro oder 12,97 Euro bezahlt werden und dann darum gefeitet wird. Und das muss man den Leuten dann immer erklären, dass wir das nicht einfach so können. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig bei denen, die schon mehr oder weniger auf heißen Kohlen sitzen.
Naja, wobei der Christian hat es ja gerade gesagt, natürlich können wir es machen. Die Patienten müssen halt den Impfstoff und die Impfleistung vorstrecken und können sich das von der Kasse zurückerstatten lassen. Zumindest jetzt mit den Meldungen, die ich aus Hessen habe oder auch von den Kollegen aus dem Bundesverband bekommen habe, gab es da nirgendwo Probleme.
Probleme nicht. Es ist halt, wir sind da halt gerade in diesem ganzen Prozess zwischen Zulassung eines Impfstoffs und Impfvergütung in der Praxis. In einem dieser Zwischenschritte hängen wir gerade fest, die Marc gerade gesagt hat, nämlich die RSV-Impfung ist vom gemeinsamen Bundesausschuss auch verabschiedet und auch im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das heißt, Kassenpatienten haben ein Recht auf die Impfung und kriegen diese Impfung auch von ihrer Krankenkasse erstattet. Nur dadurch, dass es noch keine Abrechnungsmodalität gibt, dafür müssen wir es eben privat machen, was natürlich ja für Patienten einfach in dem Fall jetzt bei dem teuren Impfstoff natürlich auch eine finanzielle Geschichte ist, die sich vielleicht nicht jeder leisten kann, mit 250 Euro da erstmal in Vorleistung zu treten. Wenn man das ja mit der Impfstoff plus Rechnung der Arztpraxis so zusammenzieht, kommt man da ungefähr so bei diesem Betrag raus. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn jetzt ein Impfstoff 20 Euro kostet und man nochmal für 15 oder 20 Euro in der Praxis impft, ne?
Ja, wobei, da muss man jetzt sagen, was vor allen Dingen nervig ist, sind die wiederholten Diskussionen. Mhm. Also die Patienten kommen, haben eine Impfempfehlung, müssen den Impfstoff aber selbst bezahlen, nächste Impfung wieder selbst bezahlen. Das sind natürlich, das ist auch furchtbar anstrengend dann in der Praxis parallel zu einem relativ hohen Infektgeschehen, was wir im Moment haben und wo wir impfen wollen, eigentlich auf Volldampf mit den Patienten dann solche ärgerlichen Diskussionen führen zu müssen. Das ist tatsächlich etwas, was sehr hinderlich ist. Was ich beobachtet habe, was ich mit großer Belustigung wahrgenommen habe, dass mein Team etwas Probleme hatte bei der Umsetzung der Pneumokokkenimpfung. Da hätte ich nie mit gerechnet. Die waren so festgefahren, dass es für die Risikopatienten zwei Impfungen gibt, dass die tatsächlich erstmal so mir nicht glauben konnten, dass es nur eine Impfung ab jetzt ist und fertig und dann manchmal aus Reflex dem Patienten noch einen zweiten Termin gegeben haben und dann erst, wenn der Patient gekommen ist, den Damen dann aufgefallen ist, war ja mit einer Impfung erledigt. Also da ist es mal lustig, da macht man es einfacher und alles ist eigentlich besser, der Impfstoff ist spricht besser an und dann haben die Teams tatsächlich Probleme, dem einfachen Schema sich anzupassen. Hattet ihr das auch in der Praxis?
Also weniger bei mir. Wir haben aber auch ein, zwei MFAs, die extrem stark darin sind und auch selbst immer schon das epidemiologische Bulletin gelesen haben, sodass ich selbst mir Mühe geben muss, hinterher zu kommen und am Ball zu bleiben, um ehrlich zu sein. Und das ist auch ein interessanter Punkt, ne, ob man nämlich dann das Impfen komplett abgibt an die MFAs. Ne. Natürlich ist man immer für verantwortlich, aber ich glaube, das machen auch alle so ein bisschen unterschiedlich. Bei mir macht sowohl die Beratung als auch das Durchführen der Impfung machen die MFAs, während ich natürlich da bin in der Praxis. Und bei strittigen Fragen oder wenn es spezielle Fragen gibt, dann werde ich schon mal eingeschaltet. Aber in der Regel unterschreibe ich fast nur die Impfausweise. Wie ist es bei euch?
Ähnlich. Ich habe jetzt noch keine MFA, die extra ausgebildet ist. Das haben wir alles in der Praxis selber geschult. Die machen tatsächlich das in der Regel der Fälle selber. Aber es ist so, dass ich eigentlich dann in der Praxis die neuen Impfempfehlungen dem Team kurz vorstelle, erkläre, wie es funktioniert, eventuell so ein kleines Handout schreibe für die MFAs. Und dann muss man sagen, machen es bei mir eigentlich so alle eigentlich, dass die Patienten informieren. Das ist halt jetzt gerade mit den Impfungen, wo alles nur einmal gegeben wird, sehr leicht. Das ist tatsächlich, da muss man ja fast nur aufs Alter achten oder ob eine chronische Erkrankung vorbesteht. Und dann ist es so, dass ich meistens eine kurze Anfrage über unseren internen Messenger bekomme. Dann gucke ich bei dem Patienten nach und sage, jawohl, indiziert, mach das. Und so, dass ich tatsächlich auch sehr wenig damit belangt werde.
Wir machen es ähnlich. Bei uns ist es so, dass wir regelhaft jeden Morgen um 8 Uhr eine Teamsitzung haben, also als Team zusammensitzen und den Tag vorbesprechen, vorplanen und eben auch Dinge dann durchsprechen, die praxisrelevant sind. Und da auch jetzt in den letzten Wochen das Impfen immer wieder Thema war und wir da organisatorisch uns immer wieder auch angepasst haben, sodass wir da einfach auch mit der Nachfrage gut mithalten können und dann zwischendrin auch immer mal wieder im Rahmen von dieser Teambesprechung morgens in unregelmäßigen Abständen auch Fortbildungen abhalten, wo wir dann auch eben das Thema Impfen eigentlich, würde man sagen, alle 6 Monate, immer wenn was Neues anliegt, eigentlich dann da auch auf der Tagesordnung steht. Das ist auch zu empfehlen und das Impfen hat spätestens seit der Covid-Zeit hat unser Team da auch Spaß dran. Also das ist wirklich was, wenn es dann so ans Organisieren geht, dann entwickeln unsere Mitarbeiterinnen da auch so eine Eigenmotivation und das macht wirklich, also das klappt bei uns eigentlich sehr gut, ja, so dass wir ja auch gesagt haben, dass im Prinzip haben wir das Organisatorische ans Team abgegeben. Und haben unseren Mitarbeiterinnen gesagt, sie sollen sich so organisieren, wie sie es für sie am besten in den Ablauf reinpasst, in den Praxisablauf. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Ja, ja, sehe ich auch so. Wenn man Organisation an der Stelle nennt, hat man da ein paar Herausforderungen, wo es etwas schwierig werden kann. Nämlich einmal haben wir die Grippeimpfung, da ist es relativ einfach, ne? Gerade bei den Kassenpatienten, weil die haben wir einfach im Kühlschrank und machen das so ein bisschen nebenher. Denn die Patienten und Patientinnen, die dann kommen, die brauchen, kommen häufig schon über die DMPs und über die Vorstellungen sowieso rein, sodass man es nebenher machen kann. Schwierig wird es dann bei Privatpatienten, weil die müssen ja erstmal bestellen und kaufen. Und dann eben auch die Covid-Impfung, wo wir immer noch nicht, nachdem es ja jetzt auch schon über mehrere Jahre gefordert worden ist, Einzeldosen haben, sondern wir müssen immer noch etwas poolen. Und man bekommt zwar keine Sanktionen, wenn man jetzt mal nur 1, 2 Leute impft und den Rest verwirft. Jedenfalls ist das so verlautbart worden, aber trotzdem ist das ja nicht das, was man will. Ne? Und da erfordert es doch nochmal ein bisschen mehr Organisation, weil das alles nicht Hand in Hand ja zu machen ist in vielen Fällen.
Wir hatten tatsächlich für Privatpatienten vor Corona relativ lange einen eigenen Kühlschrank angelegt und haben da Impfungen für Privatpatienten und für die Reiseimpfberatung gelagert. Das waren aber natürlich echt viele Impfstoffe, weil wir auch für die ganzen Reiseimpfungen die gelagert hatten und das war relativ teuer. Und es ist zwar nie der Kühlschrank kaputt gegangen oder jetzt irgendwie so ein Desaster passiert, dass die Tür aufgeblieben ist, aber es war trotzdem immer so ein Eiertanz, weil da lagen dann zum Teil Impfstoffe im Wert von 5.000 bis 10.000 Euro drin. Und das haben wir nach Corona tatsächlich aufgegeben, weil wir das personell logistisch nicht mehr schaffen, parallel noch von der Logistik her zu managen. Jetzt kriegen die bei uns auch alle ein Privatrezept. Mhm. Wie macht ihr es, Christian?
Bei uns ist es auch so, also wir haben das auch nach Jahren irgendwann konsequent einfach eingeführt. Wir hatten auch mal, so wie du, eine Zwischenlagerung der wichtigsten Impfstoffe quasi für Privatpatienten. Aber da wurde auch dann eine Zeit lang von den Privatkrankenkassen die Abrechnung von uns hinterfragt. Und das ist dann irgendwann schwierig geworden, weil du ja für jede Impfung dann quasi die Quittung nachreichen musst, die du von der Apotheke dann den Impfstoff besorgt hast. Deshalb haben wir umgestellt. Und wir haben aber auch bei uns im Haus, wo unsere Praxis ist, eine Apotheke. Und da geht das dann natürlich auch häufig sehr unkompliziert, dass die Patienten mit ihrem Privatrezept runtergehen, sich den Impfstoff holen und dann wieder hoch in die Praxis kommen. Das klappt in 90% der Fälle, ist der Impfstoff dann auch vorrätig.
Und ist ja auch ein relativ großer Aufwand. Ich finde, so ein Kühlschrank ist ja nicht einfach mal so ein Kühlschrank, den man kauft, sondern da hängt ja einiges dran, auch an Überwachung und so weiter. Und genau. Ich erinnere mich immer an die Anekdote, wo meinem Schwager, ich glaube 1969er Chateauneuf-du-Pape in seinem Zweitkühlschrank eingefroren ist. Und das sollte mit Impfstoff nicht passieren.
Aber sag mal, hat er einen 69er Chateauneuf-du-Pape im Kühlschrank gehabt, den Rotwein? Oder?
Ja, offensichtlich. Ne? Also lagert sich vielleicht besser. Gut, und vielleicht hat der Keller nicht gereicht. Ja.
Wie macht ihr es denn? Also mich würde nochmal das mit der RSV-Impfung so ein bisschen interessieren. Wie geht ihr denn damit momentan in den Praxen um? Wir haben ja schon eine große Anzahl von Patienten letztlich, die für die Impfung in Frage kommen, nämlich erstmal alle über 75 und alle über 60-Jährigen mit chronischen Erkrankungen. Wie geht ihr denn mit der Situation um, dass ihr diese Patienten momentan eigentlich impfen möchtet? Auch, ich sag mal, die RSV-Infektionen, wir hatten es auch gerade im Vorgespräch, ungefähr so gegen Jahresende, Anfang Januar ist eigentlich damit zu rechnen mit der RSV-Welle. Die RSV-Infektionen selber sind ja auch im Vergleich zum Beispiel mit Influenza noch einen Tacken gefährlicher, muss man sagen, machen häufiger Pneumonien, häufiger bakterielle Superinfektionen. Patienten werden, wenn sie hospitalisiert werden, häufiger auch tatsächlich beatmungspflichtig. Sogar die Mortalität ist höher bei der RSV-Infektion als bei der Influenza. Man macht sich das gar nicht so klar, gerade bei Älteren. Wie geht ihr denn im Moment damit um, dass ihr den Patienten die Impfung jetzt nicht verabreichen könnt, eure Ziffer eintragen könnt und gut ist?
Also bei uns in der Praxis gab es tatsächlich relativ viel Aufstand von Seiten der Patienten bezüglich der Selbstzahlung der Corona-Impfung, bis dann endlich die Impfvereinbarung war. Und als ich dann bei den Patienten, bei denen dann zusätzlich noch eine RSV-Impfung indiziert war, das angesprochen habe und dann aber mitgeteilt habe, Edge-Badge, das müsst ihr selber zahlen, da war bei mir relativ emotional geladene Diskussionen. Und weswegen ich tatsächlich im Moment etwas zurückgetreten bin und dann hoffe, dass ich bei den Patienten Gas geben kann und dass die Impfvereinbarung noch so kommt, dass es auch Sinn macht zu impfen und wir nicht wieder wie bei allen anderen Infektionserkrankungen in so eine Art Wettlauf kommen zwischen Erkrankung und Impfung. Das ist nämlich immer das technisch Ungünstigste, was man sich vorstellen kann.
Das ist auch meine Befürchtung tatsächlich, dass da wieder der Ausschuss erst dann Entscheidungen trifft, wenn der Druck so groß ist, eine Ziffer endlich und eine Abrechnungsmodalität endlich zu beschließen, dass es schon fast wieder zu spät ist.
Ja, bei uns ist es eigentlich auch genauso. Außerdem sind wir auch rein von den Terminen, Verpflichtungen und so weiter auch schon ausgelastet mit Grippeschutz und Covid-Impfungen. Und dann kommen die Pneumokokken ja auch noch häufig dazu. Da muss man auch mal ein bisschen Blick drauf haben. Und das gehört ja eigentlich auch in jede Sprechstundenvorstellung als Thema. Insbesondere dann, wenn man feststellt, oh, ach, da ist jemand, wo tatsächlich ein Risiko zu sehen ist. Und diese ganze Geschichte mit Privatrezept schreiben, dann aus der Apotheke, das kann man ja ad manum medici oder medici, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, auch verorten, dass es uns geliefert wird und dann mit den Patienten das zu diskutieren, ist gar nicht leistbar im Moment. Und was ihr gerade auch schon beide angesprochen habt, ist, dass auch jetzt 200 oder 250 Euro für einen durchschnittlichen Patienten auch nicht ein Pappenstiel sind, was man mal eben macht.
Tino, wie ist denn das eigentlich? Du bist ja in der KV auch, im Hauptausschuss etc. Warum dauert das jetzt so lange mit der Impfvereinbarung? Ich meine, das ist ja, bei Covid hat es sich ja schon sehr gezogen, was vielleicht auch dadurch erklärbar ist, dass es ja auch, dass ja auch vergütet werden musste, dass wir eben die Impfung aufbereiten müssen in den Praxen, was ja nochmal ein erheblicher Mehraufwand ist, als wenn wir jetzt eine Einzelimpfung einfach die Packung aufmachen und die Kappe abziehen und den Impfstoff in den Oberarm drücken. Warum dauert das jetzt bei RSV so lange?
Naja, die Verhandlungen müssen ja erstmal beginnen. Also das beginnt nicht automatisch sofort, sondern das muss initiiert werden. Und das sind jetzt nicht irgendwie feste Verhandlerteams, die müssen dann auch erstmal gebildet werden. Und wir hatten jetzt im Vorfeld ja die Corona-Impfung und die Mpox-Impfung, die verhandelt wurde. Und die RSV-Impfung geht jetzt los, hat jetzt zumindest in Hessen begonnen. Aber das ist natürlich so, dass die Kassen erstmal möglichst wenig dafür zahlen wollen. Und die Aufgabe der KV ist, was betriebswirtschaftlich Sinnvolles zu verhandeln. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Und im Moment sind die Gelder tatsächlich nicht so üppig, weswegen diese Diskussionen sich noch mal ein Stück zäher hinziehen, als das früher der Fall war.
Aber es ist ein bisschen schwierig, finde ich, zu verstehen. Ich meine, die Empfehlung vom Bundesausschuss ist ja jetzt auch schon seit, ja, ich würde mal sagen, 2-3 Monaten sowas draußen. Ja, das ist doch klar, dass das dann irgendwann auf die Gremien zukommt, dann auch da eine Impfvereinbarung zu treffen. Also wenn man dann sagt, ja, ich komme jetzt so langsam mal zusammen, fahre mich, also gut, ne, bloß weil man jetzt über Covid redet, muss man das andere ja nicht irgendwo jetzt in der Schublade lassen und alles nur so seriell hintereinander wegverhandeln. Ich finde das ist ein bisschen wieder so, was wir auch oft in der Pandemie erlebt haben. Ich meine, man kann sich, denke ich, bei dieser Impfung jetzt auch an anderen Einzelimpfstoffen orientieren. Die werden alle nicht so vergütet, dass wir damit irgendwie exponentiell reich werden. Das sind meistens irgendwas so um die 8 bis 9 Euro rum und einfach einen Betrag da festklopfen und gut ist, würde uns in den Praxen erheblich die Arbeit erleichtern. Ob ich da jetzt 8,70 Euro für kriege, 9,10 Euro oder 7,80 Euro, ist ja bei der Menge, die wir da verimpfen, tatsächlich vollkommen bedeutungslos, was den Umsatz der Praxis angeht, oder?
Ja, es ist aber auf der anderen Seite natürlich, wenn die Impfung tatsächlich zum Dumpingpreis wiederum gegeben wird, dann haben wir halt eben viele Kollegen, die unglücklich sind. Und man muss eben dann schauen, jetzt nehmen wir mal Corona als Beispiel, wenn die Apotheken zwischen 12 und 15 Euro bekommen, jetzt in den letzten Jahren, warum sollen dann Ärzte für dieselbe Impfleistung weniger kriegen? Ja, und da muss man natürlich sagen, dass eine angemessene Vergütung auch durchaus die Impfbereitschaft steigert. Und jetzt zu sagen, dass man, die Impfungen keine Relevanz für den Praxisumsatz haben, ganz so richtig ist das ja auch nicht.
Ja, letztendlich, ich kann es nicht wirklich verstehen, dass man so lange braucht, um darüber zu diskutieren. Und Impfungen, da gebe ich jetzt Tino auf jeden Fall recht, sind nichts in der Praxis Wirtschafts- oder Wirtschaftlichkeitsüberlegung, aber es ist jetzt leider auch nicht so ein Riesenfaktor, der hauptsächlich was ausmacht, auf dem man sich ausruhen kann. Ne? Also das ist definitiv nicht so. Wenn man mal sieht, eine Praxis kostet vielleicht, weiß ich nicht, 100 Euro pro Stunde Betriebskosten, wie viel man impfen müsste, um das auch nur auszugleichen. Ja. Aber ich glaube, bei dem Thema sollte es auch nicht, also allen Beteiligten, nicht nur und vorwiegend ums Geld gehen. Natürlich muss es auch betriebswirtschaftlich sich abbilden, das ist vollkommen klar. Ne? Ansonsten ne, eine Leistung, von der man nicht bezahlt, kann man nicht erwarten als Gesellschaft. Aber es geht ja hier insbesondere wirklich auch darum, Personengruppen, die entsprechend vulnerabel sind, zu schützen. Und ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, dass wir so lange gebraucht haben überhaupt, denn die Impfung gibt es ja eigentlich auch schon seit einem Jahr ungefähr. Und wir hatten ja zumindest mal leise Hoffnung gehabt, oder viele von uns, dass die vielleicht schon in der Saison 2023 auf 2024 hätte kommen können. Aber wir sehen gerade, also wie langsam die Mühlen da mahlen. Und da war auch die Zeit mit der Corona-Impfung vielleicht so eine, ja, eine Ausnahmesituation, wo wir jetzt einfach auch den Kontrast erleben.
Ja, also 23, 24 hatten wir ja die Sechserwals und da war damals das Versprechen, dass in der nächsten Saison, in der 24, 25er Saison, also in der jetzigen, die Einzelimpfungen schon da sind. Und dann hat sich aber eben relativ schnell jetzt im Sommer gezeigt, dass die Einzeldosen nicht da sind, aber letztes Jahr wurde der Impfvertrag im Glauben, sie kämen, nur für ein Jahr abgeschlossen. Und das lief automatisch aus. Und dann setzte man sich wieder an den Tisch und verhandelte neue. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn man jetzt, wenn jetzt alle Kollegen sagen, naja, das ist mir egal, wie viel ich dafür bekomme. Ich habe letztes Jahr 14 bekommen und ich bin dieses Jahr auch mit 8 Euro zufrieden. Dann sind die Verhandlungen natürlich schnell erledigt. Wenn man aber sagt, naja, letztes Jahr haben wir 14 bekommen und dieses Jahr hätten wir auch gerne wieder 14 Euro, dann ist das tatsächlich ein Verhandlungsmarathon, den man erstmal durcharbeiten muss mit den Kassen, um sich dann eben auf so einen Betrag zu einigen.
Um das Ganze jetzt mal so langsam abzuschließen, wie viel impft ihr denn so überhaupt so an absoluten Zahlen im Moment pro Woche? Habt ihr da schon einen Überblick?
Ja, so ich würde mal sagen, wir impfen am Tag 20, 30 Grippeimpfungen so von der Größenordnung und im Moment tatsächlich etwas weniger Corona, weil das muss man auch fairerweise sagen, zumindest bei mir, was Corona-Impfung betrifft, die Leute nicht unbedingt die Bude einrennen. Also Grippeimpfung, würde ich sagen, entspricht ungefähr dem Vorjahres- oder dem Niveau der letzten Jahre. Das geht eigentlich als Durchfluss ganz gut. Und auch bei der Pneumokokken- und RSV-Impfung ist zumindest Interesse da, wenn man mit den Leuten drüber redet. Aber bei Corona muss man auch sagen, jetzt durch doch viele kritische Pressemitteilungen, die da auch durchaus ein fragwürdiges Bild geworfen haben, habe ich so eine gewisse Zurückhaltung bei meinen Patienten. Nicht jetzt wahnsinnig viel, aber doch merklich anders als in den letzten Jahren.
Ja, bei mir habe ich eher so den Eindruck, dass die Patienten bei der Corona-Impfung einfach sagen, warum brauche ich jetzt noch eine? Weil sie schon 3, 4, ja, 5 zum Teil Impfungen haben oder zumindest 4 Impfungen plus 1 bis 2 Infektionen. Und da dann so das Verständnis dafür gar nicht mehr so da ist, warum muss ich mich denn jetzt wieder impfen lassen? Klar, es ist auch für alle ab 60 einmal jährlich empfohlen. Das heißt, für jüngere Patienten ist es auch nicht erforderlich, wenn man 4 Antigenkontakte hatte, also Impfungen und oder Infektionen, sich dann jetzt noch impfen zu lassen, es sei denn, man arbeitet in einem medizinischen Bereich und in der Pflege.
Ja, es gibt unterschiedliche Argumentationen. Bei der Grippeimpfung, glaube ich, kennen wir alle den Spruch. Also die habe ich noch nie genommen.
Ja.
Von den besonders Vulnerablen. Und dann habe ich
krank geworden.
Sage ich immer dazu, okay, sie sind auch noch nie vom LKW überfahren worden. Also ist beides gefährlich. Und bei der Corona-Impfung muss man das sogar noch etwas drastischer formulieren, als Tino das gerade gemacht hat. Es ist tatsächlich gelungen, vielen Impfgegnergruppen unglaubliche Vorbehalte gegen die Corona-Impfung zu streuen, gegen mRNA-Impfstoffe. Völlig unverständlicherweise eigentlich. Und leider ist das so, auch gerade in unserem Zeitalter, wenn man bestimmte Wordings immer wieder wiederholt, dass sich das als gefühlte Wahrheit im Kopf festsetzt. Und daher muss man tatsächlich bei der Corona-Impfung immer noch bei den Vulnerablen gucken, dass man das immer noch mal anspricht und sagt, also das ist genauso wichtig. Ne? Also Leute, die unbedingt eine Grippeschutzimpfung wollen und keine Corona-Impfung, das ist in gewisser Weise schon ein bisschen schizophren, ne? Weil diesen Schutz brauchen wir für beides und demnächst auch für RSV und wir brauchen es auch für die Pneumokokken. Das geht alles nur im Zusammenspiel mit allen Maßnahmen, die man treffen kann.
Ja, um jetzt das vollständig zu machen, das Tableau Zoster noch, da hat sich aber nichts verändert, das sind die alten Impfempfehlungen, aber damit hätten wir eigentlich so alle wesentlichen Impfungen für die Menschen über 60 mal angesprochen.
Was ich ganz interessant fand, ich habe im Frühjahr einen Vortrag gehört von einem Pneumologen, der auch zur Pneumokokken- und RSV-Impfung den aktuellen Stand so vorgetragen hat. Und er hat dann am Ende einen Vergleich bemüht und hat einfach mal gegeneinander gestellt, ambulant erworbene Pneumonien versus akuter Herzinfarkt. Und da ist es tatsächlich so, dass man in dieser Altersgruppe ab 60 ein höheres Risiko hat, in einem bestimmten Zeitabschnitt, also innerhalb eines Jahres zum Beispiel, an einer ambulant erworbenen Pneumonie zu erkranken, als einen Herzinfarkt zu erleiden. Und wenn man dann auch noch hospitalisiert werden muss, also ins Krankenhaus muss, dann ist die Krankenhausletalität bei der ambulant erworbenen Pneumonie 13%, während es beim STEMI oder beim NSTEMI nur 7-12% sind. Das heißt, auch die Wahrscheinlichkeit, an der ambulant erworbenen Pneumonie im Krankenhaus zu versterben, ist höher als beim Herzinfarkt. Und jetzt stellt man sich nur mal vor, man hätte eine Impfung, von der man sagen könnte, also wenn ich Ihnen die Impfung gebe, dann kann ich, haben Sie eine 80-prozentige Erfolgsquote, keinen Herzinfarkt zu bekommen. Das ist eine Impfung gegen Herzinfarkt. Da würden einem die Leute die Bude einrennen. Ne? Während jetzt bei der Pneumokokkenimpfung wir so eine Impfquote haben von um die 20% in den vulnerablen Gruppen, was eigentlich total enttäuschend ist. Ne?
Nur mal ja, so. Also das, da muss man auch sagen, da gibt es ja schöne Studien zu, wie man die Impfbereitschaft erhöhen kann. Und das Spannende ist eigentlich, dass Informationen und Flyer und Poster und all das eigentlich einen geringen Benefit hat. Auch was diese Diskussion mit den Impfgegnern betrifft, muss man sagen, da geht es nicht wirklich um den Austausch von Informationen, was man ja eigentlich bei YouTube und Facebook auch immer wieder beobachten kann, sondern das, was tatsächlich die Impfbereitschaft erhöht, ist niedrigschwelliger Zugang. Und da sind dann vor allen Dingen ambulante Impfzentren, die Apotheken, die Arztpraxen, die tatsächlich gemeinsam ein Impfangebot da anbieten. Und ein ganz wichtiger Punkt, dass die Krankenkassen eigentlich die vulnerablen Gruppen ansprechen und nochmal aktiv schriftlich zur Impfung aufrufen. Und im Idealfall sogar in der Zusammenarbeit mit den Arztpraxen dann für die Patienten sogar noch eine schnelle Terminvereinbarung ermöglichen. Ja,
das Niederschwellige können wir in den Praxen aber auch leisten, dass wir es immer wieder ansprechen, immer wieder erklären auch. Was du gerade gesagt hast, Christian, ist auch etwas, was man früher mal gesagt hat zum Thema Krebs. Also wenn wir eine Impfung gegen Krebs hätten, dann würden uns auch die Leute die Bude einrennen. Und jetzt haben wir ja tatsächlich eine Impfung gegen Krebs, ne, mit der HPV-Impfung zum Beispiel. Ganz anderes Thema. Das ist gar nicht so, dass da einem die Bude eingerannt wird, ne, obwohl das so massiv erfolgreich ist. Nee. Und auch die mRNA-Impfstoffe sind ja auch zur Krebstherapie geeignet und zum Teil auch zugelassen. Und auch dort wird eher eine Diskreditierung betrieben öffentlich, sodass wir da echt gucken müssen, das, was Tino sagt, aufzugreifen, dass wir wirklich das Thema Impfen in der Öffentlichkeit ganz anders darstellen.
Anders darstellen und anders anbieten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man mehr Angebote schafft das auf breitere Beine stellt, in der Zusammenarbeit mit den Apotheken, mit dem öffentlichen Gesundheitswesen, da ein breiteres Angebot streut, dass man hier tatsächlich nochmal einen deutlichen Schritt machen kann. Die Praxen sind niedrigschwellig schon immer. Das haben wir jetzt im Podcast auch besprochen, dass die Patienten kommen können, relativ schnell geimpft werden, dass das in Praxen eigentlich ein Nebenbeigeschäft ist, was wirklich so läuft, was auch über die MFAs abgebildet wird. Aber das, was wir in den Praxen anbieten, reicht nicht aus. Das, was die Apotheken jetzt zusätzlich anbieten, wird auch nicht reichen. Dazu sind die Apotheken zu wenig. Und für ein wirklich niedrigschwelliges Angebot braucht man noch weitere Angebote, die einfach zusätzlich das Bestehende noch verstärken. Und ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist, was dann immer viele empfinden oder was ich dann auch höre, sondern dass wir hier tatsächlich uns breiter aufstellen können im Impfangebot für die Bevölkerung.
Ich sehe das auch so. Ich habe schon mal in Frankreich gearbeitet und da wird das in Apotheken ja schon lange gemacht. Ich habe nichts dagegen, man muss es aber auch berufspolitisch dann so umsetzen.
Zum Abschluss noch ganz schnell eine Sache. Ich habe es nämlich gerade völlig vergessen. Die Arbeitsmediziner und Betriebsmediziner impfen natürlich auch und entlasten da nochmal. Aber das soll es dann jetzt gewesen sein. Impfen ist wichtig. Und Christian, ich übergebe dir für den Abspann.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser Thema war alle Jahre wieder der Impfmarathon in den Praxen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert. Auf unserer Webseite www.dasarztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.